Ja, ihr Lieben, um euch die Sorge zu nehmen, also bei uns ist es tatsächlich so, dass nur die beiden kleinen Kinder, wir wollten gestern die Oma besuchen und da haben die einen offiziellen Test gemacht für die für Seniorenheim und dabei kam raus, dass die plötzlich positiv sind. Man merkt es ihnen äußerlich nicht an und der Rest der Familie nicht. Wir haben uns natürlich alle dann durchgetestet. Ich bin jetzt auch sogar mehrfach getestet nochmal, damit auch heute nochmal vor dem Gottesdienst. Also, dass ihr keine Sorge haben müsst, dass wir hier jetzt groß was verteilen. Letzten Sonntag, da haben wir das Jahr ja mit der Jahreslosung begonnen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aus 1. Mose 16, Vers 13. Und dabei haben wir uns so den Kontext angeschaut, was so da drumherum war. Wer sagt das? Warum wird das gesagt? Und die Feststellung war, es ist in eine ziemlich zerrüttete Familie hinein herausgesagt worden. Die Familie Abrahams, Hagar, die ägyptische Magd, die Abrahams Frau Sarah gehabt hat, die war schwanger. Und zwar von Abraham auf Wunsch seiner Frau Sarai hin. Ich merke, ich bringe das gerade immer so ein bisschen durcheinander. Abraham ist der erste Name, den er gehabt hat. Später heißt er Abraham. Wenn mir das Abraham rausrutscht, ich kenne den eigentlich immer unter Abraham und benutze deshalb das Abram so wenig. Eigentlich wollte ich mich für diese Predigt auf Abram einschießen, weil das auch in dem Bibeltext nachher vorkommt. Aber ja, wenn mir das andere rausrutscht, seht's mir nach. Das ist einfach so, weil der Typ heißt für mich eigentlich immer jetzt Abraham. Genauso Sarai ist identisch mit Sarah. Sarah ist der spätere Name, Sarai ist ihr vorheriger Name. Also die beiden sind immer deckungsgleich, die Personen, das sind keine zwei unterschiedlichen. Ich versuche Abram zu sagen, aber wenn Abraham rausrutscht, dann ist das einfach so da drin. Also, ganz komplizierte Situation. Hagar war die Magd, die schwanger geworden ist, weil Sarai oder Sarah, die eigentliche Frau, eben nicht schwanger wurde. Und deshalb hat sie, die eigentliche Frau, gesagt, hey komm, dann nimm doch meine Magd und wenn die dann auf meinen Knien gebärt, so heißt es dann an anderen Bibelstellen, wo sowas Ähnliches passiert, dann wird das sozusagen als Erbe angenommen. Und weil die damals wirklich dringend auch ein Erbe für die Sachen brauchten, auch für die eigene Rentenversicherung sozusagen. Das hat nicht der Staat übernommen oder die Rentenversicherung, sondern dafür war jeder selbstständig zuständig. Deshalb brauchte man Kinder in der Zeit und es war ganz wichtig, dass da ein Kind kam. Und so war das in deren Augen die große Lösung. Doch dann, als die Magd schwanger wurde, ergab sich daraus eine ganz große Neidgeschichte, Kampf und Probleme. Sarah neidete Hagar das Kind und auch ihren Mann, mit dem sie ja nun intim geworden ist. Und Hagar wiederum neidete Sarah die Stellung. Hatte sie doch so eine komische Zwitterstellung. Also ihr Sohn war ja eigentlich der Erbe, aber dann war sie trotzdem noch Magd an der Stelle. Eigentlich war sie ja die Mutter, aber nur eine Leihmutter, weil ja nun Sarah auf der anderen Seite auch Mutter in dem Sinne war, weil sie ja die Ehepartnerin des Vaters war. Ganz komplizierte Stelle, Gemengelage und jeder spielte das dann auf seine Art und Weise aus, seine Rolle, die er hatte, die Sachen, die da drin waren, allerdings war nun Sarah in der besseren Machtposition, weil sie eben die Chefin war und nicht die Angestellte und ließ Hagar ordentlich darunter leiden. Hagar flüchtete in die Wüste, hatte dort eine Begegnung mit dem Engel Gottes. Und sie erkannte bei dieser Begegnung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte heute auf das Thema Neid, was hier drin steht, stärker eingehen und dafür diese Geschichte von Abraham deutlich durchleuchten, insbesondere an einer etwas anderen Stelle. Und zwar schauen wir uns dazu mal an. Hier habe ich eine Karte mitgebracht. Abraham war eine große Person in der Bibel, in Ur, im Euphrat, im Irak. Ganz unten hat er am Anfang gewohnt, da Babylonien und der erste kleine Ort, der da unten steht, das ist Ur. Dann ist er via Haran, das ist der Ort da ganz oben, da. Hier auf dem Bildschirm sieht man es nicht so gut. Also der oberste Pfeil, da liegt Haran. Da ist er dann in der südlichen Türkei, wenn man heutigen Türkei, wenn man so will, unterwegs gewesen. Und von dort aus ging es dann weiter. Es war nicht ganz einfach, weil Gott war derjenige, der dahinter steht, der ihm verheißen hat, du sollst nach Kanaan gehen. Das ist so dieses Land, ja, wo das heutige Israel liegt. Wenn man hier unten sieht, da wo der Pfeil halt drin ist, das ist das Land Kanaan. Da oben ist Haran, wo jetzt die Hand ist. Und wenn du weiter runter gehst zum nächsten Pfeil, da liegt dann das Land Kanaan. Da so die ganze Gegend. Ihr seht die Seen dort auf der anderen Seite. Da sollte er hin. Sein Vater Taran war noch in Haran oben gestorben. Und mit seinem Neffen Lot ist er dann von Haran aus Richtung Kanaan gegangen. Sein Alter muss so um die 75 Jahre gewesen sein. Er hieß zu der Zeit noch Abram und seine Frau Sarai. Dann kam eine große Hungersnot, als er da unterwegs war. Und so ging er aus dieser Verheißung raus nach Ägypten, ganz unten in den Süden dort, und bezeichnete seine Frau dort als seine Schwester, weil er gesagt hat, ui, wieder Neid, der Pharao könnte ja neidisch auf meine Frau sein und mich dann einfach umbringen, damit er die heiraten kann. Sie war wirklich anscheinend sehr schön und es gab sowas, aber er nahm sie dann zu sich, der Pharao, die Frau, und damit schnappte für Abraham die Schuldfalle zu, weil nun, weil er sie als Schwester ausgegeben hat, konnte er zwar leben, aber seine Frau war beim Pharao. Die Lösung kam dann doch von Gott selber, dass der Pharao dann nachher das festgestellt hat und die Frau zurückgegeben hat. Für ihn hatte diese Lösung zur Folge, dass er wieder zurück musste nach Kanaan, dass der Pharao gesagt hat, aber nicht hier in dem Land, hat ihm Geschenke gegeben, vielleicht ist die Magd, die mit unterwegs war, diese ägyptische Magd, an der Stelle dazugekommen, gibt es einige, die das denken, die Bibel sagt da nichts drüber. Aber Gott hat damit dafür gesorgt, dass er zurück in seine Verheißung gegangen ist, wieder zurück nach Kanaan. Sollten nicht vergessen, Abraham stand unter dem Segen Gottes. Gott hatte ihm versprochen, dass er das Land ja mal bekommen soll und ging dann zurück. Also neue Szene, neues Glück. Können uns vorstellen, dass das weite Land vor ihm lag. Und jetzt 1. Mose 13, die Verse 1 bis 4. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen von Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Also der Bericht ist erstmal, er war nicht alleine unterwegs, Lot, sein Neffe, war mit ihnen. Und nun spitzt sich die Situation zu und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihr Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, jetzt ist es übrigens interessant, jetzt kann man mehrere Lösungsansätze machen. Ihr seht hier die Lösung, die eigentlich kommt. Lass doch keinen Streit zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder, ist das ganze Land vor dir. Trenn dich doch von mir, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, gehe ich nach links. Er hätte ja auch sagen können, hey, ich bin der Abraham, mit dem du unterwegs bist. Du bist der kleine Lot, den ich mitgenommen habe. Also ich habe so eine Art Vorkaufsrecht. Du gehst in das Land, was nicht so schön ist. Ich nehme das schönere Land. Hau einfach ab. Oder ich bin eine Generation über dir. Daher habe ich das Entscheidungsrecht und nehme das einfach. Aber Aram wählt hier diesen anderen Lösungsansatz. Und nun kommt es. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Tja, was wird wohl der Jüngere sagen? Er könnte dann sagen, hey, ich bin noch jung und lebendig, wenn du mir das anbietest, aber ich gehe natürlich in die trockenen Berge, wo man viel laufen, ständig auf und ab muss. Du darfst ins untere Tal, alter Mann, dort, wo die guten Wiesen sind, wasserreich und dabei noch die Städte, bei denen du eine Notversorgung hast. Aber was passiert? Da wählte Lot sich die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Jetzt kann Abraham denken, Mist, was habe ich mir da eingebrockt? Lot hat das bessere Teil erwählt. Saftige Wiesen im Tal, viel Wasser, dazwischen Städte, wo Leben pulsiert. Dorf ist ja auch schön, aber eine Stadt in der Nähe ist doch eigentlich ziemlich gut. Abraham könnte sauer auf sich selbst gewesen sein. Warum habe ich ihn eigentlich wählen lassen? Ich hätte es doch entscheiden können. Und er könnte sauer auf Lot sein. Warum nimmt der den schönsten Teil weg? Selbst wenn ich es ihm angeboten habe, könnte echt neidisch an der Stelle werden. Warum nimmt Lot das gute Land, die tollen Städte und Abraham im Nirgendwo? Warum hat Abraham diese Entscheidung akzeptiert? Warum hat er zurückgesteckt? Die Frage ist, warum beschränkt sich Abraham? Natürlich können wir hier jetzt die Gründe sehen, die ihr die Bibel schon länger kennt, natürlich relevant findet. Sodom und Gomorra wird später vernichtet, weil das ganz sündige Städte sind und ganz schlimm sind. Lot verliert dabei viel, landet später auch in den Bergen. Eine nicht schöne Geschichte schließt sich daran an. Vielleicht hat er das alles kommen sehen. Allerdings wird erst Sodom und Gomorra noch erobert und Lot gefangen mit seiner Familie fortgeführt. Und nur das beherzte Eingreifen Abrahams mit seinen Leuten können ihn und die anderen dann nachher befreien. An dieser Stelle ist ja noch gar nichts von der Vernichtung zu hören. Warum beschränkt sich also Abraham? Ich glaube, an dieser Stelle sehen wir ein Zeichen von geistlicher Größe. Und das ist etwas, was man immer wieder üben kann, sollte, müsste. Denn das Problem, was dahinter steht, ist schlicht und einfach der Neid. Und davon finden wir ganz viel in der Bibel. Wenn wir da reinschauen, fängt der erste Mord damit an. Kain erschlägt Abel, ist ein Mord aus Neid. Gott sah, so hatte er das Gefühl, sein Opfer nicht so an. Und Sarai neidet Hagar, den Sohn Ismael, und vertreibt ihn. Darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach was gehört. Oder in 1. Mose 37, Vers 11, zieht Josef den Neid seiner Brüder auf sich. Und mit dem Neid beginnt dann die ganze Familientragödie, die bis hin zu einem versuchten Mord reicht. Oder ein anderes Beispiel, David und Saul. Irgendwann fangen die Leute davon an zu singen, dass David besser sei als Saul. Und das zerfrisst Saul. Und in seinem Jähzorn wird er immer stärker im Versuch, nachher sogar David umzubringen, ihn zu vernichten. Zum Schluss stirbt dann Saul. Und David wird König, wie es von Gott vorherbestimmt ist. Auch das Neue Testament hat da was zu bieten. Nicht so, dass die Jünger davon völlig frei wären. Da sind zwei, Jakobus und Johannes, die sagen, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Und dann sagt er zu ihnen, na, was soll ich euch denn tun? Und sie sprachen zu ihm und sagen, Gib uns, dass einer zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen wird in deiner Herrlichkeit. In Markus 10 könnt ihr das nachlesen, 35 bis 37. So peinlich ist die Geschichte, dass im Matthäus-Evangelium gar nicht die Jünger selber fragen, sondern die Mutter fragt und Jesus einfach sagt, hey Leute, das geht nicht. Das wird jetzt nicht entschieden, sondern das ist für die, die es bereitet ist. Aber dann geht es noch weiter. Als die anderen 10 das hören, werden die ärgerlich und sagen, bin ich ein bisschen neidisch, dass die das gefragt haben. Warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen, mich da hinzusetzen? Muss ich jetzt ganz an der Tafel nachher ganz außen sitzen, auf dem Reservesitz oder so, wenn da nachher noch ein Paulus dazukommt und vielleicht nur nicht so viele Plätze sind. Also, was mache ich an der Stelle? Die haben einfach gefragt, die versuchten ihren Vorteil zu finden. Neid ist immer wieder ein ganz großes Thema, sodass es in den Lasterkatalogen drin vorkommt. Hier habe ich einen mitgebracht, da heißt es, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Übel und Nachrede und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. 1. Petrus 2, die ersten 3 Verse und schon gleich im ersten Vers ist Neid als eins der großen Probleme, die wir da haben können. Immer wieder auch Paulus redet über Neid zu den Römern in Römer 1, Vers 29 oder in Galater 5, Vers 20, in 1. Timotheus 6, Vers 4, in Titus 3, Vers 3. Immer wieder wird der Neid in den Katalogen der Sachen, die schwierig sind, erwähnt. Neid scheint irgendwo so eine menschliche Eigenschaft zu sein, die leicht aufbrodelt. Mit den Worten Martin Luthers das zu sagen, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel des Neides um deinen Haupt fliegen, doch du kannst verhindern, dass sie ein Nest in deinem Kopf bauen. Und darum möchte ich heute 4 Aspekte bringen, die helfen, anderen neidlos einen Vorteil zu geben und am Leben Abrahams zu sehen, was es bringt. Erster Punkt, der Neid blockiert mich. An der Stelle, wenn ich im Neid vergehe, kann ich nicht selber leben. Ich möchte eine Begebenheit bringen, die in unserem Leben schon ziemlich lange zurückliegt, eher so in die Anfangszeit der Ehe hineingehört, wo ich aber immer merke, dass viele Leute an der Stelle zu kämpfen haben. Meine Frau und ich, wir haben für heutige Verhältnisse relativ früh geheiratet und hatten dann einen Kinderwunsch gehabt. Und aus diesem Kinderwunsch ist nichts geworden. Ihr werdet jetzt darüber lachen, weil ihr seht, dass wir auch Kinder haben und mittlerweile weit sind. Aber wir haben ziemlich früh angefangen, als wir geheiratet haben, hey, wir wollen Kinder haben. Aber es kamen keine. Manche denken ja, ne, da legt man los und dann sind die Kinder gleich da und dann flutscht das. Nee, ist nicht immer so. Und bei uns war es nicht so. Wir haben etliche Jahre darauf gewartet, dass doch irgendwie ein Kind kommt. Und dann hat eine Bekannte von uns geheiratet. Die war jünger und es ging dann die Runde und später konnte man sehen, es war eine Pralinenhochzeit, die dort stattfand. Frau mit Füllung, ne? Also die war schon schwanger, als sie geheiratet hat. Und wir haben Gott gefragt, hey, was soll denn das an der Stelle? Warum, ne? Die ist noch jung, 20 Jahre ungefähr in der Ausbildung drin, noch überhaupt nicht fertig. Warum kriegt die ein Kind? Und Gabi, die eine ausgebildete Pädagogin ist, die eigentlich super mit den Kindern umgehen kann, ne? Kriegt überhaupt kein Kind. Was soll denn das an der Stelle? Herr, warum die, warum nicht wir? Und ich muss euch sagen, keine Kinder zu kriegen, ist schon eine schwere Sache, weil man plötzlich nämlich anfängt zu trauern, ohne dass man ein Grab hat. Also man beerdigt da einen Wunsch, den man hat, ohne dass da irgendwas ist, weil eben nichts ist. Weil gerade das, was man beerdigt, ja die Tatsache ist, dass da nichts ist an der Stelle. Wir haben dann gelernt, dass wir auf unsere Möglichkeiten schauen müssen. Gabi konnte in den Beruf gehen, war gut während des Studiums, das sie dann bei mir finanziert hat, meine Pastorenausbildung, konnte sie halt wirklich frei arbeiten an der Stelle. kinderlos zu sein, war wirklich schwer, muss ich sagen. War nicht einfach. Nur Feststellung ist, ich habe auch keine wirkliche Antwort dafür, warum das so lange gewartet hat. Ja, vielleicht ging es darum, dass das Studium besser finanziert wird oder sowas, aber es hätte auch andere Wege gegeben. Gab ja Studenten, Kommilitonen, die waren sehr wohl, hatten Kinder und da hat die Frau nicht so gearbeitet. Das Einzige, was ich sagen kann, war dieses Erlebnis, man wird reich auch auf anderen Ebenen, wenn man hinschaut. Und bei uns war es so, als wir schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, sind dann plötzlich die Kinder gekommen und nacheinander auch da gewesen. Wenn Abraham neidisch auf Lot geachtet hat, dann hätte er sich weiter gegenseitig blockiert. Dann wären sie nicht wirklich zum Zuge gekommen, sondern hätten sich einfach in ihrer Situation blockiert. Abraham kommt ohne Neid eben weiter. Abraham empfindet diese zweitbeste Lösung auch als gute Lösung. Und nachdem der Ärger vorbei ist, kann er sich damit anfreunden. Auch in den Bergen gibt es Quellen. Auch in den Bergen gibt es Wiesen. Vielleicht sind sogar dadurch seine Leute nachher stärker geworden, weil sie eben die Berge hoch und runter gerannt sind und nicht sich bequem in den Städten hingelegt haben, dass sie deshalb nachher Lot befreien konnten, als er gefangen genommen wird. Abraham kommt weiter, als er neidlos das Tal Lot überlässt. Der nächste Punkt. Der Neid fokussiert mich. Man sieht nur die Sonnenseiten, nicht die Schattenseiten. Ich habe einen, ja, im Grunde Freund, mit dem habe ich jetzt gerade weniger Kontakt, aber bis vor einer Weile noch gehabt. Der postet manchmal Bilder. Der ist so als LKW-Fahrer unterwegs auf den Straßen in Deutschland. Und ich muss euch sagen, als Jugendlicher ging es mir so, dass ich das immer toll fand, eigentlich so dieses Autofahren und unterwegs zu sein und ja, auch manchmal Kilometer zu schrubben. Und ich muss euch sagen, so war es für mich der große Höhepunkt, als ich dann bei irgendjemandem so als Ferienjob, nicht Ferienjob, sondern ständig mein Geld dann als Lieferant verdient habe. Die große Erfahrung für mich war, das hört sich erstmal toll an, in dem Auto zu sitzen und nachher sogar an den Ampeln schneller zu sein als die Taxen, weil man genau wusste, auf welche Spur man sich vielleicht schon 3 Ampeln vorher einsortiert, damit man nachher an der Ampel die Pole Position hat oder vielleicht die Seitenstraße fährt, um dann noch schneller voranzukommen im Straßenverkehr. In Braunschweig werden die Ampeln alle von einem Zentralrechner gesteuert und da weiß man also genau, wenn welche Ampel auf grün schaltet, wann die andere Ampel weiter hinten auch auf grün schaltet und welche Spur man also genau nimmt. Habe ich genau ausgetüftelt, ich war bestimmt der Schnellste da im Verkehr, wusste genau, wann ich mich wo einsortieren musste und wenn irgendwo schon jemand rechts geblickt hat, wusste ich, oh nein, die Spur wird nachher dann stauen, also fahre ich auf die linke schon rüber und so. Also habe da sehr viel Erfahrung gehabt, nur wisst ihr, was ich dann auch festgestellt habe? Lieferant ist nicht mein Ding. Das macht zwar Spaß, da im Straßenverkehr unterwegs zu sein, aber es ist ein total einsamer Job. Und das ist nicht mein Ding, ganz so alleine unterwegs. Es gibt Leute, die finden es eher schrecklich, mit anderen Menschen zu reden, aber ich gehöre eher zu den Typen, die brauchen das auch ein Stück weit. Ja, gibt auch manchmal Phasen, wo ich denke, so, jetzt habe ich heute genug Worte geredet. Wisst ihr, Männer können wie viele tausend Worte reden und dann ist irgendwann Schluss. Musste meine Frau dann auch im Laufe der Ehe lernen, dass wenn ich nach Hause komme und ein Gespräch nach dem anderen geführt habe, am liebsten nicht das nächste Gespräch gleich wieder anfange. Da hat sie immer eine halbe Stunde ungefähr gewartet und dann erst Gespräch geführt, ging es wieder leichter. Nein, als Lieferant kommt man an, ich habe für Arztpraxen ausgeliefert, ne, bin da etliche Kilometer gefahren und wenn es richtig schlimm lief, Dann haben die nur gesagt, ja, ja, stellen Sie es hin, legen Sie den Lieferschein hin, haben das unterschrieben, ohne mich wirklich da anzusehen bei der Sache und zu gucken, weil ich da abgeliefert habe und dann bin ich da wieder raus. Also habe nicht ein wirkliches Wort mit denen gewechselt, sondern einfach nur das abgestellt. Der Job war schon sehr einsam und insofern weiß ich jetzt, also ich bin nicht neidisch auf den LKW-Fahrer mehr, wie ich das mal ganz früher gewesen bin. Ich weiß, dass sein Job auch ziemlich einsam sein kann und dass es sich schön anhört, dass er da im, unter der Woche mal in Barcelona da an den Strand gegangen ist oder sowas. Aber ich stelle mir dann immer vor, Junge, du bist dann allein in deine Kabine wieder zurückgegangen. Das mag zwar schön sein dort, seine, wie viele Stunden Pause hat er, wenn es hochkommt, glaube ich, manchmal sogar 12. Irgendwo am Strand zu verbringen, aber weit weg von der Familie. Das ist, möchte ich nicht mehr mit ihm tauschen. Neid fokussiert mich auf die Sonnenseite der Sache. Toll, der ist im Straßenverkehr unterwegs, wobei mit dem LKW kann er nicht mal eben schnell die Ampeln da so austricksen oder sowas, sondern darf auch nur 80 fahren. Aber man sieht nicht die Schattenseiten von dem, was dort auch ist. Und so ist es schwierig, wenn ich mich im Neid zergehe, fokussiere ich mich auf diese Sonnenseiten und sehe gar nicht, was da auch auf der anderen Seite mit dranhängt. Mancher Fahrer freut sich natürlich, dass er gerade nicht mit Menschen arbeiten muss, weil er da schon so viele Enttäuschungen, keine Ahnung was erlebt hat, dass er da sich ein bisschen mehr zurückhalten kann, mehr Ruhe hat. Aber Neid fokussiert mich auf die Sonnenseite. Abraham weiß, dass sein Weg auch Vorteile hat. Es gibt keine schattenfreie Wege. Neid fokussiert mich auf fremde Sonnenseiten und auf meine Schattenseiten. Lot wird es erleben, Städte wie Sodom und Gomorra werden leichter angegriffen, denn da ist etwas zu holen. Da sind viele Menschen, da sind auch viele Reichtümer, so ein Nomade in den Bergen, da kommt man schwer hin, da ist wenig da. Die Schattenseite von Lots Wahl war sogar noch größer. Sodom und Gomorra waren nachher der Inbegriff für die Schlechtigkeit schlechthin und werden deshalb vernichtet. Wisst ihr, es hilft beim Neid zu wissen, dass alles, wirklich alles auch Schattenseiten hat. Das, was vorne schön aussieht, muss hinten nicht unbedingt glänzen. Wir sehen es jetzt gerade an Harry und Meghan, die im britischen Königshaus da so Schattenseiten aufzeigen. Und man weiß gar nicht, wie schattig die Seiten da an den Stellen wirklich sind. Aber auf jeden Fall zeigt dieser Krieg, der da im Königshaus geführt wird, unter den Brüdern und in der Familie, dass eben nicht alles, was glänzt, nur glänzt, sondern eben auch Schattenseiten hat. Und es hilft eben beim Neid zu wissen, dass wirklich alles Schattenseiten hat. Manches kann man an der Stelle nur besser verstecken. Der nächste Punkt. Neid lässt mich erblinden. Beide Beispiele, beide Aspekte, da geben andere den Maßstab vor. Ich übernehme deren Werte, deren Maßstäbe. In der Logik lässt sich das leicht begreifen. Ich übernehme den Maßstab eines anderen und fühle mich deshalb schlecht an der Stelle. Fürs Gefühl ist es natürlich schwer. Wenn ich kinderlos bin, bestimmen Kinder nicht auch alles, auch mich? Oder beim Beruf ist nur ein bestimmter Job lebenswert? Gibt es nicht viel mehr Kriterien, viel mehr Möglichkeiten? Wenn ich nur neidisch hinschaue, was andere geschafft haben, machen können, tun, dann sind die anderen mein Maßstab. Die Frage ist, ist mein Leben wirklich so wertlos, dass ich den fremden Maßstab übernehmen muss? Das, was zu mir gehört, meine Werte, kommen doch dann gar nicht zur Geltung. Abraham kann dadurch seinen Weg freigehen. Für Abraham bleibt viel Freiheit. Er muss keine Sorge haben, dass er den anderen übervorteilt. Er hat Freiheit, weil er dem anderen den Vortritt gelassen hat. Er hat Freiheit, weil er nicht durch die Wahl alles wieder gut machen muss. Und er hat auch Freiheit, weil er sich nicht um Lot kümmern muss, der vielleicht in den Bergen nicht klarkommt. Er ist der freie Mann hier, was sich später sogar dadurch zeigt, dass er den physisch gefangenen Lot befreien muss. Als letzter Aspekt ein geistlicher Wert, und der ist so wichtig, deshalb bringe ich ihn am Ende. Neid ist das, was uns von Gott trennt. Man kann einfach sagen, Neid ist eine der großen Sünde. Paulus schreibt es zum Beispiel an die Römer, was Gott mir geschenkt hat. Segen kommt in meinem Leben dann nicht zum Tragen und wird dann in Römer 1 ziemlich deutlich und sagt dann, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht zieht. Also Gott hat die Menschen, die ihn nicht kennenlernen wollen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen, dahingegeben. Und jetzt kommt die Aufzählung, wo sie landen. Und da heißt es, diese Menschen, die Gott nicht nachfolgen wollen, sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit und eben voll von Neid. Mord, Streit, List, Tücke. Und dann geht es so weiter, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttätige, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständliche, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Gott hat sie dahingegeben und zwar voll von Neid. Das steht ziemlich am Anfang, schon im Vers 28, hier in Römer 1. Neid trennt mich von Gott. Ich möchte da noch einen weiteren Gedanken zuvor bringen, warum es mich von Gott trennt. Was Gott mir geschenkt hat, ist doch der Segen in meinem Leben. Und diese Geschenke Gottes, wenn ich anderen neide, kommen nicht zum Tragen. Also im Klartext, Gott hat mir doch was geschenkt. Und ich bin überzeugt, jeder, der hier sitzt, hat Geschenke von Gott in seinem Leben gekriegt. Und wenn ich jetzt ständig sage, aber, was weiß ich hier, Birgit hat ein viel schöneres Wohnzimmer als ich oder so, dann sehe ich ja gar nicht mehr das, was Gott mir geschenkt hat, was in meinem Leben alles gut ist, sondern würde nur noch sagen, aber das Wohnzimmer von der Birgit ist schöner. Das trennt mich doch von dem, was Gott mir schenkt. Übrigens, ich kann euch erzählen, das Denkmalamt war da und sie haben jetzt den Umbau im Wohnzimmer bei uns genehmigt, also lange wird es nicht mehr so sein. Dann haben wir das allerschönste Wohnzimmer von allen Leuten in Goslar, ganz bestimmt. Ja, okay. Wieder zurück zu dem Text. Was Gott mir schenkt, also der Segen in meinem Leben, kommt nicht zum Tragen, wenn ich immer auf das andere achte. Wenn ich auf das gucke, was Gott mir nicht geschenkt hat. Also ihr könnt es an Weihnachten ganz deutlich sehen. Wenn ihr jemandem was schenkt, euren Kindern was schenkt und die sagen immer nur, naja, aber das habe ich nicht gekriegt, das ist ganz schön blöd. Dann sagt man sich, warum habe ich denen überhaupt was geschenkt, wenn die eh nur das andere wollten an der Stelle. Und so bin ich jeder überzeugt, jeder, der hier sitzt, hat einen Platz von Gott zugedacht bekommen, einen Platz, wo er ganz besondere Fähigkeiten auch hat und dich dafür auch geschaffen hat. Und Neid bedeutet zu sagen, nee, ich will diesen Platz nicht einnehmen, ich will eigentlich einen anderen Weg gehen, ich will woanders hingehen. Und schaut dann auf die anderen und sagt, ah, ist alles schöner. Aber wenn du dann dort ankommst, an diesem anderen Platz, wirst du feststellen, das ist gar nicht der Platz, den Gott für dich vorbereitet hat. Dein Platz ist eigentlich ein anderer. Und wahrscheinlich wirst du auch feststellen, diese Sonnenseiten, die dort sind, haben ganz viele Schattenseiten, gerade für mich, der ich dort bin, weil Gott mich ja für den anderen Platz vorbereitet hat. Also Neid führt dazu, dass ich von Gottes Weg wegkomme und einfach mich verkalkuliere. Abraham wird da ganz besonders deutlich. In 1. Mose 13 heißt es dann ab Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hat, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Gottes großer Segen liegt auf ihm. Er erlebt Frieden. Lot wird später ziemlich leiden. Gott wartet extra, bis Lot weg ist und er wirklich alleine ist, der Abraham. Vielleicht hat er dort nachgegrübelt, ob die Entscheidung richtig war. Vielleicht kam auch so ein bisschen Neid bei ihm hoch. Aber man kann wachsen in der Gottesbeziehung und dann erleben, da ist doch viel mehr für mich drin. Da ist doch viel mehr da. Und Gott zeigt ihm das. Schau dich um, das ist eigentlich alles dein Land. Nicht diese kleine, popelige Ebene dort. Das sagt er nicht, die nachher vernichtet wird. Aber hat sich Gott an dieser Stelle sicherlich dabei gedacht. Es ist nicht immer außen der optisch schönste Weg, aber die inneren Werte zählen. An Gottes Seite, in seinem Frieden. Denn der Kern des Ganzen ist doch, du kannst frei sein von Neid, denn du bist Gottes geliebtes Kind. Stell das deinem Neid entgegen, dass Gott dich erwählt hat, dass Gott dich liebt, dass Gott dich ansieht. Wisst ihr, wir haben vorhin Einstieg in Gottesdienst den Text gehört, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Du bist so ein Kind Gottes. Und der Geist wird dir zeigen, was dein Platz ist, deine Position ist, dein Weg ist. Und wenn du dich so als von Gott geliebtes Kind verstehst, dann kannst du das auch annehmen, was dein Platz ist. Und dadurch reduziert sich deine Anfälligkeit, neidisch zu werden. Dann kann eben der Neid kein Nest bei dir bauen, sondern du kannst über den Neid hinauswachsen. Amen. Lasst uns so vor den Thron Gottes kommen, als den, der uns als Kinder annimmt und uns frei macht von diesem ganzen Neid und all dem, wo wir auf andere schauen und sagen, ach, haben die es vielleicht besser. Nein, Gott hat es für uns gut gemacht. Und deshalb können wir mutig vor diesen Thron kommen.